Guten Morgen alle zusammen. Hört man mich gut? Hinten? Ja. Alles gut? Hört man? Sehr gut. Okay. Gut. Als erstes muss ich sagen, dass ihr seid alle ziemlich mutig, die Texte dann so zu oder die Bibel dann so zu predigen oder die Predigten so einzuplanen, wie die Texte dann gehen. Das ist immer auf jeden Fall mutig von der Gemeinde dann, sich auch schwierigen Texten zu stellen und aus denen zu hören, was uns der Allmächtige dann mitteilen kann und möchte. Kurze Frage, mit der ich anfange, und das ist keine rhetorische Frage, ich möchte uns dann alle fragen, sind wir frei? So, sind wir in, ich meine jetzt nicht frei, wir sind klar nicht frei, wir haben unsere Arbeit und so weiter, wir sind verheiratet, Kinder, Verantwortung und. Sind wir im geistlichen Sinne frei durch den Glauben an Jeschua, an Jesus? Ja? Okay. Kann man so vorsichtig abstimmen? Okay. So, die überwiegende Mehrheit hat gesagt, wir sind frei. Und das ist auch richtig so. Ich meine, dass die Heilige Schrift lehrt uns, dass wir Freiheit bekommen haben durch unseren Glauben, durch Jeschua. So. Das Thema oder die Themen der Schriften, der neutestamentlichen Schriften, das sind überwiegend Briefe, kann man bezeichnen, etwas wurde missverstanden. Das heißt, wenn Paulus so sitzt irgendwo, dann hat er an sich nicht den Gedanken, ich habe nichts zu tun, ich möchte mal gerne schreiben. Er war jetzt nicht derjenige, der einfach vom Nichtstun einfach schreibt, sondern er hört, er sieht, er kriegt mit, ihm wird überliefert. Es gibt etwas, was korrigiert werden soll. Es gibt etwas, und was soll denn korrigiert werden? Etwas, was missverstanden wurde. Etwas wurde einfach nicht verstanden. Und Paulus nimmt, heute würden wir sagen, Paulus nimmt seinen Laptop und versucht dann zu schreiben, zu tippen, um eine E-Mail direkt dann abzusenden. Heute. Damals ist es etwas komplizierter gewesen. Er hat dann angefangen zu schreiben, sich Gedanken gemacht, eine gewisse Struktur und versucht hat, diese Gedanken, die Themen, von denen er gehört hat, die Themen, bei denen er eine Korrektur sich wünscht, hat er die erstmal im Kopf strukturiert, vielleicht noch ein paar Gedanken auf Papier gebracht, bevor er dann so richtig mit dem Schreiben anfängt. Und wir merken, die Briefe, die haben mehrere Themen an sich. Das heißt, wenn wir jetzt 8 Verse nehmen, dann ist es eher so ein Ausriss aus einem Gedankengang des Autors. Und Paulus fängt hier im Kapitel 5 weiteres Thema an, was vielleicht dann auch korrigiert werden muss, nach seiner Meinung. Und so sehen wir, glaube ich, das auch mit Paulus. Da sind wir mit ihm konform. Auf jeden Fall die missverstandene Freiheit. Darüber möchte er erstmal was sagen. Überhaupt hört man, ich lese aus der Elbefelder, überhaupt hört man, dass Unzucht unter euch ist, und zwar eine solche Unzucht, die selbst unter den Nationen stattfindet, dass einer seines Vaters Frau hat. Wir begegnen hier direkt mit einer Beschreibung des Zustandes der Gemeinde. Okay, in der Gemeinde kommt etwas vor, was, und hier wird das als Nationen bezeichnet, die anderen Übersetzungen sagen dann Heiden, an sich ist das auch beides, kann man richtig, als richtige Übersetzung bezeichnen, so Nationen ist vielleicht triftiger, weil Paulus, nicht nur Paulus, generell in den Texten, den Schriften des Neuen Testamentes und auch in der frühchristlichen Literatur begegnen wir diese Vorstellung, die aus dem Tanach, aus dem Alten Testament übernommen wurde, dass die Christen quasi eine Nation bilden. Ja, denn danach kam ja diese Ersatztheologie zustande, weil alle dann, oder die viele nicht verstanden haben, wie kann es sein, gibt es eine Nation, gibt es zwei Nationen bei Gott, wie viele Völker gibt es? Heute sprechen wir von der Ekklesie, von der Gemeinschaft, von der Gemeinde. Aber Paulus hat noch das Bild vor Augen, die Menschen, die an Jeschua glauben, die an Jesus glauben, bilden eine Einheit zusammen, eine Nation. Heute trennen wir den Glauben von der Nationalität, das ist ja auch richtig so, aber zur damaligen Zeit hat er das Bild und er sagt, die Nationen, die anderen sagen, es darf nicht sein. die anderen. Bis auf wenige Ausnahmen, ich glaube in Ägypten war das nicht so verpönt, aber in meisten, unter den meisten Völkern war Unzucht, die hier beschrieben wird als Inzest, war eigentlich ein Gräuel. Und Paulus sagt klar und deutlich, ich habe gehört. Es verbreitet sich, diese Nachricht. Diese Nachricht ist nicht irgendwie in der Gemeinde, sondern, das ist ja klar, habt ihr gehört, in der Gemeinde der Gläubigen, unter den Christen gibt es sowas. Was? Irgendwo in den Nachrichten, ob die Bildzeitung oder die Zeit, ob der Spiegel, alle schreiben darüber. Man hört es, das ist bekannt. Sogar die Nation, sogar die draußen Stehenden finden es nicht in Ordnung. Und ihr seid aufgeblasen, ihr rühmt euch, stolz. Und hier stellt sich die Frage, worauf sind die dann stolz? Worüber kann man sich hier rühmen? Freiheit. Wir sind ja frei. Wir sind ja so frei, wir tolerieren alles, wir dulden alles, was bei uns in der Gemeinde passiert. Ach, ist ja okay, wir sind frei, wir dulden es. Wir haben Menschenliebe. Ich glaube nicht, dass die Gemeinde sich darüber rühmt, dass sie deswegen aufgeblasen ist, wie Paulus es hier im zweiten Vers bezeichnet, dass sie sowas in der Gemeinde haben. Ist das ein Grund für den Ruhm? Soll sich einer darüber rühmen? Deswegen glaube ich nicht, dass die Gemeinde sich deswegen rühmt, sondern die Gemeinde rühmt sich, wir tolerieren alles, was in unserer Gemeinde passiert. Wir zeigen Menschenliebe in erster Linie. Ein schwieriger Text, der vielleicht zum Teil in unsere heutige Gesellschaft spricht. Ihr seid aufgeblasen und habt nicht etwa Leid getragen. Wir sind stolz, wir können die Menschenliebe, wir können die Nächstenliebe zeigen. Damit der, der diese Tat begangen hat, aus eurer Mitte entfernt würde. Und das, was hier beschrieben wird, das wird zumindest in der Tora und dann auch in den rabbinischen Schriften als etwas gewertet, Todesstrafe. Todesstrafe. Die Frage ist, meint Paulus jetzt hier tatsächlich die Todesstrafe? Möchte er, dass die Gemeinde jetzt mal die Todesstrafe einführt für so ein Vergehen, damit die Reinheit Gottes in der Gemeinde herrscht. Etwas soll entfernt werden. Und wir mögen es darüber zu reden, dass wir den Sünder von der Sünde unterscheiden. Wir trennen die. Wir externalisieren, wäre dann psychologischer Fachbegriff dafür. Es gibt eine Sünde und es gibt den Sünder. Die Sünde mögen wir. Wir lieben die Sünde nicht. Wir hassen die Sünde. Aber der Sünder ist doch der Nächste. Und Paulus macht hier keine Trennung. Sobald der Sünder sich mit der Sünde identifiziert, sobald er die Sünde nicht abscheulich findet, möchte Paulus den Sünder von der Sünde nicht trennen. Ein schwieriger Text, fällt mir auch ja schwer zu lesen und auch auszulegen, weil ich mag es, wenn wir etwas toleranter sind. Ich mag es, dass unsere Gemeinden für alle offen sind. Ich mag es, dass wir jedem Menschen begegnen können. Denn ich, zwar dem Leibe nach abwesend, aber im Geiste anwesend, habe schon als anwesend das Urteil gefällt über den, der diese so verrübt hat. Und hier sind dann unterschiedliche Auslegungen. Was meint hier Paulus? Es gibt diesen Ausdruck abwesend, wie der heißt, dem Leibe nach abwesend, aber im Geiste anwesend. Es gibt ja dieser Ausdruck kann auch so, oder wurde zur damaligen Zeit zum Teil so verstanden, in Gedanken mit euch. Ich bin nicht da, aber in Gedanken mit euch. Dann gibt es andere Auslegungen, die sagen, Paulus schreibt von sich, dass er durch die Himmel reiste. Was erschwert es ihm dann irgendwie, da anwesend im Geiste zu sein, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ich lasse beide erstmal stehen, es gibt selbstverständlich noch mehr. Aber Paulus möchte, und das ist der Punkt, Paulus möchte mit der Gemeinde etwas entscheiden, etwas tun. In der Einheit mit der Gemeinde, nicht abwesend von der Gemeinde, Nicht Paulus ist irgendwo, ja, ich habe entschieden, sondern hier bin ich mit euch, mit meinen Gedanken anwesend, im Herzen bin ich mit euch. Wenn ihr und mein Geist mit der Kraft unseres Herrn versammelt seid, ja, Einheit. Paulus entscheidet nicht für die Gemeinde. Paulus sieht sich als Teil der Gemeinde. Es wurde etwas missverstanden, okay. Er stellt sich nicht über die Gemeinde. Er möchte mit der Gemeinde in einer Einheit handeln. Einen solchen im Namen unseres Herrn Jeschua, dem Satan zu überliefern zum Verderben des Fleisches, damit der Geist errettet werde am Tage des Herrn. Schwer, schwer, schwer zu verstehender Text. Ich bringe einfach ein paar Möglichkeiten, wie man diesen Text verstehen kann. Es gibt die Möglichkeit, den Text aus der Perspektive, aus etwas mystischen Perspektive des Judentums zu verstehen. Es gibt etwas, was überliefern, ja, an den Satan. Etwa ein paar Jahrhunderte später ist das in der mystischen Tradition sogar entstanden. Das heißt, ein Pulsa denura, Schläge der Peitsche. Wofür ist das? Das ist kein Fluch. Manche denken, das wäre so ein jüdischer Fluch. Es geht darum, derjenige, über den dieses Gebet gesprochen wird, er wird an das Gericht Gottes überliefert. Das heißt, da kommen nach der Tradition ein paar Gerechte zusammen und sagen, so gut, schau bitte das Tun, das Handeln dieser Person dir an. Nimm das bitte unter die Lupe. Warum müssen das gerechte Menschen sein? Weil wenn jemand zu Gott mit einer Person kommt, damit Gott sich genau diese Person anschaut und unter die Lupe nimmt, dann die Schlussfolgerung ist, dass Gott eigentlich diejenigen, die diese Person vor das Gericht gebracht haben, auch unter die Lupe nimmt und anschaut, wartet ganz kurz. Seid ihr überhaupt imstande, mein Gericht zu verlangen? Deswegen wird das eigentlich nur sogar in der jüdischen Tradition sehr selten präzitiert. Aber der Gedanke ist, schau bitte dir das an. Das ist nicht in Ordnung. Es geht aber nicht darum, dass einfach jeder Sünder vor Gott dann gebracht wird. Es geht bei diesem Ansatz darum, dass es eine Person gibt, die Schaden, und das ist jüdische Tradition, dem Volk anrichtet. Wir lesen was Ähnliches hier, man hört es, das ist schon verbreitet. Ich meine, die Gemeinde hat davon nicht profitiert, wenn solche Informationen verbreitet werden, was in der Gemeinde passiert. Es wird dem Leib Jeschuas, dem Leib Christi, Schaden angerichtet. Deswegen, das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, es gibt Todesstrafen. Man denkt, naja, die Juden, die haben bestimmt immer dann die Todesstrafen gewählt, um gegen die Sünde vorzugehen. Nein, auch wenn es Todesstrafen von Gott angeordnet wurden, rühmt sich die jüdische Tradition, die kaum angewendet zu haben. Wer sind wir, dass wir vor Gott diejenigen umbringen, dass er Sünder ist? Deswegen gibt es die Möglichkeit, sogenannten Cherem, Cherem, das wäre vielleicht wie Anathema, Cherem ist dann Ausschluss aus der Gemeinde. Das heißt, wenn auf jemanden Cherem aufgelegt wurde, dieser Ausschluss, diese Exkommunikation, heißt es ja auf Deutsch, genau. Wenn jemand exkommuniziert wurde, dann ist das, wie gesagt, im Rabbinischen heißt das Cherem. Man sollte mit ihm keine Kontakte pflegen. Wenn wir den Text etwas weiterlesen, passt ganz genau dazu. Und Cherem wurde an Stelle der Todesstrafe gesetzt. Fragt man sich ja, wir wissen, dass der Mensch ein soziales Wesen ist und irgendwie so ein Gegenüber braucht. Ja, und stirbt aber jemand, wenn er jetzt kein Gegenüber braucht? Eigentlich nicht. Abgesehen schon davon, wenn jemand jetzt aus einer religiösen Gemeinschaft oder aus dem Volk aus dem jüdischen Volk ausgeschlossen wird und mit ihm wird nicht kommuniziert oder keine Geschäfte gemacht, ich meine, wir sind ja in dieser Welt, auch die Juden haben ja nicht Juden um sich herum, Und die Gemeinde hat davon noch mehr, die nicht gläubig sind, die nicht Teil der Gemeinde sind. Was wird hier erreicht? Es ist aber ein Glaube, dass das Volk Gottes als eine Einheit, weil das Volk ist eine Einheit, wir leben in einer sehr individuell geprägten Zeit. Das Volk wird aber als eine Einheit verstanden, aber auch die Gemeinde. Wenn wir Korintherbrief sehen, er sieht die Gemeinde vor Augen, die Ekklesia vor Augen. Wenn ich meinen Finger verletze, dann soll das dem Körper wehtun. Nicht ich mit meinen Augen beobachte meinen Finger und sage, es scheint so zu sein, dass mein Finger eigentlich darunter leidet. Nein, es tut mir weh. Ich komme ja nicht zum Arzt und externalisiere und sage, ja, Finger, dem tut es weh. Ich spüre Schmerzen. Eine Einheit. Und ich glaube, da ist ja kein Unterschied zwischen der jüdischen Vorstellung über das Volk und der christlichen Vorstellung über die Gemeinde. Da gibt es keinen Unterschied. Als eine Einheit steht die Gemeinde unter dem Schutz. Und derjenige, der außerhalb des Schutzes ist, hat es schwer. Nach der jüdischen Vorstellung, derjenige, der Herem bekommt, der wird quasi ausgestoßen unter diesem Schutzrahmen, aus dem Schutzrahmen ausgestoßen, so dass er leicht angefechtet werden kann. Wer ist dafür zuständig? Für die Anfechtungen? Manchmal denken wir ja, es gibt Satan, es gibt den Teufel, das ist so der Gegner, der wertige Gegner für unseren Allmächtigen. Wow. Ich meine, so klein ist unser Gott nicht. Er hat auch bestimmte Aufgaben. Ob er das möchte oder nicht, das ist so sein Aufgabenbereich. Er muss ja tun, was er zu tun hat. Und wenn jemand aus diesem Schutzrahmen ausgestoßen wird, so kann man diese Stelle verstehen, wird er an, wie das hier heißt, dem Satan zu überliefern. Und das ist wichtig. Dieser Herem wurde deswegen ausgeübt, damit man die Verantwortung für die Todesstrafe an den Allmächtigen übergibt. Keiner möchte entscheiden für den anderen. Und hier sehen wir das ähnlich. Dann denken wir, warum soll demjenigen was passieren? Was ist mit dem Fleisch? Und hier haben wir wiederum so zwei Wege. Ihr merkt, ich bitte Möglichkeiten an, zu verstehen diesen Text. Vielleicht erwartet der eine oder andere, wann er soll sagen, wie es richtig ist. Und einmal können wir Fleisch als ganz normal Körper verstehen. Vielleicht erkrankt er. Vielleicht stirbt er auch. Aber Paulus geht es um die Rettung der Seele. Und deswegen mag er sterben, er ist außerhalb des Schutzes, er wird angegriffen, ob Krankheit oder sonst noch was, er kann auch sterben. Wichtig ist er seine Seele. Er erkennt einfach nicht, dass es seine Sünde ist. So ist das. Kein Sünderkenntnis. Aber trotzdem ist sehr wahrscheinlich hier die Hoffnung an den Allmächtigen, an seine Rettung. So ist das bei dem Allmächtigen. Keine Erkenntnis der Schuld, warum auch immer. Es gibt Erklärung, warum sehr wahrscheinlich keine Erkenntnis der Schuld vorhanden ist, weil das die Stiefmutter ist und nicht die eigentliche Mutter und so weiter. Und da gibt es unterschiedliche Ansichten oder gab es unterschiedliche Ansichten zur damaligen Zeit, ob das Inzest ist oder nicht und so weiter. Aber keine Einsicht. Körper möge der Körper sterben. Andere Auslegungsmöglichkeit ist Fleisch und Geist. Das Irdische, das Menschliche oder die menschliche Natur, der soll es schlecht gehen außerhalb des Schutzes Gottes. Hauptsache, dass der Geist da errettet werde am Tage des Herrn. Vers 6. Euer Rühmen ist nicht gut. Worüber? Das ist ja die Frage, worüber rühmen sich? Habe ich ja gestellt. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Sauerteig ist nicht immer negativ zu verstehen im Neuen Testament. Wir haben ja auch Vergleiche von Jeschua. Sauerteig als Reich Gottes, als Königreich ist okay. Hier möchte Paulus das schon als etwas bezeichnen, etwas, was verdirbt. Etwas aber, was Kraft hat, das Ganze zu verändern. Es geht dem Paulus nicht nur darum, die Seele zu retten von dieser Person, sondern es geht ihm, er hat immer die Gemeinde, die Ekklesia vor Augen, wenn er diesen Text schreibt. Er schreibt nicht die Briefe, um ja, schlechte Artikel zu schreiben, ja, die sind schlecht. Er sieht die Ekklesia in Gefahr. Er hat immer das Wohlergehen der Gemeinde vor Augen. Das ist sein Ziel. Egal welchen Text wir von Paulus lesen, das ist sein Ziel. Ihm geht es nicht darum, etwas einfach zu kritisieren. Ihm geht es darum, etwas klarzustellen. Die Missverständnisse wegzuräumen. Und Sauerteig hat eine Kraft. Fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid. Wir ja bereits ungesäuert seid. Zu Passafest, kurz davor, vor dem 14. Nisan, gingen die Juden durch die Wohnungen und suchten Sauerteig. Das Bild hat hier Paulus vor Augen. Pessach, Sauerteig muss weg. Hat man es vom Mittag des 14. nicht geschafft, sucht man danach. So die Tradition schon zur damaligen Zeit, lesen wir, hat man es vor dem Mittag nicht geschafft, sucht man Nachmittag. Hat man es am 14. nicht geschafft, sucht man über die Tage, das sind ja 7 Tage des ungesäuerten Brote. Und interessanterweise sagt dann die rabbinische Tradition, hat man in diesen Tagen nicht geschafft, alles durchzusuchen, sucht man danach, weil so die rabbinische Vorstellung, das, was ich nicht geschafft habe, aus der Wohnung wegzuschmeißen und abzugeben, ist für mich verboten, weil es gehörte mir nicht. Das sollte eigentlich weggeschafft werden. Deswegen sagt die Tradition, wenn in den Tagen nicht gefunden wurde, danach sucht weiter, um wegzuschmeißen, um zu entsorgen. Sauerteig hat während dieser Zeit nichts zu suchen. Und Paulus benutzt dieses Bild. Manche Ausleger sagen, das war sehr wahrscheinlich so Pessachzeit und deswegen war das sehr gerade präsent in den Gemeinden, ob sie gefeiert haben oder nicht. Das ist eine andere Frage, aber das war so bildlich für die. Fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr euch ein neuer Teig seid, wie ihr ja bereits ungesäuert seid. Ihr seid das schon. Duldet Sauerteig nicht in eure Mitte. Denn auch unser Passahlamm, Christus, der Messias, ist geschlachtet. Er möchte zeigen, dass die Gemeinde Teil der Pessachsgeschichte ist, auf einer anderen Ebene, aber Teil der Pessachsgeschichte, der Auszugsgeschichte, der Befreiungsgeschichte, der Geschichte der Tage der ungesäuerten Brote ist. Auf eine andere Art und Weise, aber wir haben unser Pessachlamm, wir haben unser Pessach. Das ist der Messias, für uns geschlachtet. Ihr seid, sagt er der Gemeinde, mitten im Pessach. Ob zeitlich oder geistlich, darüber lässt sich diskutieren. Darum lasst uns Festfeier halten, nicht mit altem Sauerteig. Auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuertem der Lauterkeit und Wahrheit. Da sind sehr starke Worte, was Paulus hier sagt. Er fängt ja bei diesem ein Beispiel. Ich höre, was in der Gemeinde passiert und überträgt das auf viel mehr und sagt, schaut generell hin. Wie lebt ihr? Worauf achtet ihr? Ist das euch bewusst, dass ihr das Lamm habt? Ist das euch bewusst, dass ihr Teig seid? Ist das euch bewusst, dass in dieser Pessachzeit kein Sauerteig vorhanden sein soll. Und er gebraucht hier der Bosheit und Schlechtigkeit. Das sind fast Synonyme, vor allem in der griechischen Übersetzung des Tanachs, in der Septuaginta, werden die meistens dann für etwas Schlechtes bezeichnet. Schlechtigkeit, Bosheit, Und das ist sehr allgemein. Das möchte Paulus auch so lassen. Weil exemplarisch ist das, was in der Gemeinde passiert, einfach von diesem Sauerteig in die Mitte reingesetzt worden. Damit der ganze Teig sauer wird. Das ist nur ein Beispiel für etwas mehr. Für die Verdorbenheit, Boshaftigkeit, Schlechtigkeit, vor allem diese Vokabeln haben meistens eine ethische Konnotation, einen ethischen Sinn, moralisch-ethisch. Wie geht man miteinander um? Wie geht man mit sich um? Und fordert was anderes, sondern mit ungesäumtem der Lauterkeit und Wahrheit, Reinheit und Wahrheit, Reinheit gegen die Schlechtigkeit, gegen die Bosheit. Das ist die Aufforderung Paulus. Meistens, und das ist zu Recht, dass dieser Abschnitt wird als Abschnitt für die Argumentation für die Gemeindezucht gesehen. Paulus möchte sensibilisieren, deutsche Sprache, schwere Sprache, er möchte, dass die Gemeinde sensibel wird für sich, dass sie versteht, ja, wie leben wir? Wo ist die Grenze unserer Freiheit? Wo können wir diese Grenze setzen? Ich tue mich schwer tatsächlich mit der Anwendung. Ich bin gegen jegliche Gemeindeausschlüsse, sage ich schon mal vorab jetzt, sage ich ganz ehrlich. Vielleicht muss es auch sein, darüber entscheidet immer die Gemeindeleitung. Ich weiß es nicht. Jeder Fall in der Gemeinde ist sehr individuell zu bezeichnen. Hier haben wir mit einem Fall zu tun, dass der Mensch sagt, nein, das ist okay, dass ich so lebe. Und schadet der Gemeinde. Wenn jemand aber sieht, das ist dann das nächste Thema, was nächste Woche hier behandelt wird, aber wenn jemand die Sünde, die er tut, einsieht, wenn wir sündigen, nicht im Allgemeinen, das sage ich immer, nicht im Allgemeinen sündigen wir, wir haben konkrete Sünden in unserem Leben. Und das ist dann dieser Umgang mit der Sünde. Wie gehen wir mit der Sünde um? Nehmen wir das an oder nicht? Und da habe ich ja gedacht, okay, auf welche Ebene können wir diese Reinheit praktizieren, dieses Wegschaffen des Sauerteiges? In der Welt? Wir schauen, wo gibt es was Schlechtes in der Welt? Ja, da laufen wir hin. Etwas kleiner im eigenen Land? Da gibt es was Schlechtes, da laufen wir hin, versuchen dann das zu beseitigen. In der Gesellschaft, in den Freundeskreisen, auf der Arbeit, in der Gemeinde. Es ist für mich immer wichtig, dass wir irgendwo klein anfangen, da wo wir auch, wo unsere Verantwortung auch reicht. Ich bin jetzt nicht für ganz Deutschland verantwortlich. Weder Merkel noch damals Merkel, jetzt Scholz, keiner hat mich beauftragt. Für ganz Deutschland Verantwortung zu tragen. Ich bin auch ja für die Gesellschaft vielleicht weniger verantwortlich. Keiner hat mir diese Verantwortung übertragen. In meine Familie, ja. In der Gemeinde, als Gemeindeleiter. Aber im allerersten Sinne bin ich verantwortlich für mich. Wo möchte ich anfangen, Sauerteig wegzufegen? Wo möchte ich, ja bildlich gesprochen, suchen die Juden mit einer Lampe, mit einer Kerze, zur damaligen Zeit, zur Zeit Paulus und Jeschua, mit einer Kerze suchten sie nach Sauerteig. Bin ich bereit, bei mir anzufangen, um in das Haus meines Herzens reinzugehen und mit der Kerze in allen Ecken, in allen Räumen Sauerteig zu suchen? Das ist meine Verantwortung. Und wenn wir andere Verantwortungen haben, da wo wir Sauerteig finden sollen und diesen Sauerteig auch entfernen sollen, das ist die wichtige Frage, nicht nur finden, haben wir die Verantwortung und Vollmacht, diesen Sauerteig zu entfernen. Paulus, in Verbindung mit der Gemeinde, nicht allein, mit der Gemeinde, um Gemeinden willen, entscheidet, weil er diese Verantwortung spürt und sehr wahrscheinlich auch hat. Paulus. Lasst uns einfach klein anfangen, die Kerze des Lichtes, nee, das Licht nehmen. Das Licht Jeschuas nehmen. Sein Licht nehmen und in die Häuser, in die Räume unseres Herzens mal hineingehen, um den Sauerteig rauszuschmeißen, wegzutun, damit wir mit unserem Passahlamm, Messias, rein in Reinheit und Wahrheit feiern können. Das ist mein Wunsch an uns allen, und möge der Allmächtige den Sauerteig alles, für alles andere dann zuständig sein und dann uns auch als Gemeinde, als eine, und ich meine jetzt nicht Gemeinde, nur die Gemeinde, sondern als Gemeinde, als Ekklesia, als Leib Jeschuas, dass diese Einheit dann auch sauber und rein wird. Ich möchte da sage ich Amen und möchte dann am Schluss kurz für uns alle dann beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, Herr, dass du uns die Freiheit gegeben hast. Himmlischer Vater, ich danke dir, Herr, dass für diese Freiheit dein Sohn starb. Ich danke dir, Herr, dass wir die Nächsten und die Menschenliebe präzitieren dürfen. Und ich möchte dich bitten, dass wir deine Freiheit auch richtig verstehen. Ich möchte dich bitten, dass du uns lehrst, mit dir zu feiern, mit deinem Sohn zu feiern, mit Jeschua zu feiern, mit unserem Lamm zu feiern. Ich möchte dich bitten, dass du das Licht unseres Herrn uns gibst, dass wir durch unsere Räume gehen dürfen, durch unsere Räume des Herzens gehen dürfen. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns die Kraft gibst, Sauerteig zu entfernen bei uns, da wo wir es nötig haben. Gib uns dein Feuer, um diesen Sauerteig zu verbrennen. Gib uns deine Stärke, deine Kraft und uns von diesem Sauerteig zu trennen. Ich preise dich, Herr, dass dir bei allem dem die Seele, der Geist, der Gläubige wichtig ist. Ich möchte dich bitten, dass du uns Weisheit gibst, wie wir mit diesem Thema umzugehen haben, und dass du und dein Leib dadurch gepriesen werden. Im Namen Jeschuas. Amen.